Jakon und Oka, Wurzelfrüchte aus den Anden für unsere Gärten.
Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen.
Wenn wir uns an die alte mitteleuropäische Küche erinnern, dann gibt es im Wesentlichen drei Hauptbeilagen, Sättigungsbeilagen. Reis, Teigwaren und Kartoffeln. In einigen Ländern mit starker Neigung zur Kartoffel. Ich kann mich noch vor 20 Jahren erinnern, dass ich mal in Polen war, zusammen mit meiner damals zukünftigen Frau. Und wir waren in einem Hotel. Und am dritten Tag habe ich dann doch mal festgestellt, dass es jetzt schon zum dritten Mal Kartoffeln gab. Das war ganz normal. Es gab 7 Tage lang Kartoffeln. Ungefähr in 2 unterschiedlichen Zubereitungsweisen. Ja. Die Frage, die wir hier in diesem Podcast stellen, ist, braucht es überhaupt etwas anderes als Kartoffeln und Reis und Teigwaren? Und braucht es das aus der Produktionssicht, braucht es das für den Garten? Was könnten die Alternativen sein und sind Jakon und Oka für den Garten bei uns hier in Mitteleuropa wirklich geeignet? Diese und andere Fragen diskutiere ich mit meinen Gästen und Kollegen, die ich kurz vorstellen möchte, die sich selber vorstellen. Frederik, du vielleicht zuerst.
Mein Name ist Frederik Vollert und ich arbeite bei Lubera Edibles und bin da verantwortlich für die Produktentwicklung und für die Neuheiten.
Und Robert Meierhofer?
Ja, ich bin Robert Meierhofer. Ich bin Produktionsleiter, Betriebsleiter bei Lubera in der Schweiz.
Perfekt. Also gehen wir rein. Braucht es und für was braucht es Jakon und Oka? Vielleicht gerade zuerst die Frage an dich. Frederik, du bist wie ich ein guter Esser von dem Herrn und damit auch aus Küchensicht für die Beantwortung dieser Frage zuständig. Brauchen wir wirklich mehr als Kartoffeln? Und was für Bedürfnisse können Jakon und Oka befriedigen?
Ja, es ist keine leichte Frage und auch keine leichte Antwort. Es ist wieder wie alles, hat das auch zwei Seiten, denke ich, zwei Seiten
der Medaille. Du musst nicht auf die Kartoffeln verzichten.
Das haben wir. rein aus ernährungsphysiologischer Sicht würde ich sagen, nein, braucht man nicht. Aber kochen und also Pflanzen selber anbauen und dann selber zu ernten und zu kochen, hat ja auch mal ein bisschen was mit Genuss zu tun. Aus genießerischer Sicht würde ich sagen, ja, die braucht es, weil es einfach die Vielfalt auch am Küchentisch einfach erweitert. Es gibt andere zusätzliche Texturen, es gibt andere Geschmacksrichtungen, die Oka und die Jakon einfach mit in die Küche einbringen. Natürlich auch andere Verwendungszwecke als bloß als Sättigungsbeilage.
Okay, aus Gartensicht, was können die im Garten zusätzlich bringen, bevor wir auf Oka und Jakon genauer eingehen, aber so global?
Vielfalt, würde ich sagen. Also die meisten Hobbygärtner wollen ja in ihrem Garten Vielfalt und wollen was haben, was der Nachbar nicht hat, was anderes, was Neues ist. Und wirklich neu ist jetzt eine Kartoffel nach 500 Jahren nicht mehr. Drum würde ich sagen, es braucht es klein im Garten und beide Sachen sind ja absolut unterschiedlich vom Wuchs. Also die Jakon ist eine stattliche Staude, würde ich beinahe sagen, mit 2 bis 3 Metern Höhe und in guten Jahren im Herbst gelbe Blüten. Und die Oka ein guter Bodendecker für schattige Lagen.
Also gänzlich unterschiedliche Funktionen und ganz unterschiedlich einsetzbar im Garten. Okay, jetzt gehen wir vielleicht mal zu der ersten Art, zu Oka. Kurzporträt, was ist Oka, was sind das?
Also Oka, botanisch Oxalis tuberosa, beziehungsweise zu Deutsch auch knolliger Sauerklee genannt, ist ähnlich, also nicht nur ähnlich, auch genauso wie die Kartoffeln, eine essbare Knolle, die aus den Anden kommt. Also es wurde auch zur Zeitenwende wurden schon in den Anden neben Kartoffeln Oka angebaut, die Jakon auch letztendlich. Es ist eine in Mitteleuropa schattenliebende Pflanze, also lieber Pflanzen im Halbschatten oder im ganzen Schatten. Sauerklee kommt nicht von ungefähr. Der Geschmack der Pflanze, also man kann bei der Oka alles essen. Die Blätter, die Triebe gedünstet und die Knollen, vor allem die Knollen, haben einen säuerlichen Geschmack. Und wie gesagt, die lieben halt den Halbschatten, beziehungsweise Schatten, wenn die in Mitteleuropa in der vollen Sonne stehen, kann es sein, dass die im Sommer das komplette Wachstum einstellen.
Gut, wie funktioniert der Anbau im Garten? Wie würdest du Oka bauen, Robert?
Also ich würde, das hat Frederik schon ein paar Mal gesagt, ich würde mir einen schattigen, halbschattigen Standard suchen, eher feucht. Die Erde sollte eher locker humus sein, nicht zu lehmig, nicht zu schwer. Und dann pflanze ich die Jungpflanze, also das ist meistens ein 9er Topf bis 1,3 Liter Topf, pflanze ich nach den letzten Frösten Mitte Mai in den Garten möglichst tief. Also ich kann gut und gerne 5 bis 10, vielleicht 5 Zentimeter unter dem Topfniveau pflanzen. Und dann muss ich eigentlich nichts weitermachen. Ich mag es eher feucht, sollte bei Hitze und Trockenheit eher mal gegossen werden. Und da lasse ich sie wachsen. Das nächste, in Anführungszeichen, Problem kommt vielleicht bei der Knollenbildung. Oka bilden erst im Kurztag die Knollen aus. Das heißt, sie fangen hier bei uns irgendwann im Anfang, Mitte September an mit der Knollenbildung, die man dann Ende Oktober, Anfang November ernten kann. Je später, desto größer wird der Ertrag. Und da ist vielleicht das Problem im Hausgarten in Lagen mit frühen Frösten, dass die Pflanze zuvor erfrieren kann, bevor der Ertrag herangereift ist. Also da würde ich empfehlen, den Gärtnern einfach ein Vlies drüber werfen oder ein Stück Folie, wenn kalte Nächte angesagt sind, dass man die Pflanze möglichst lange am Wachsen hält.
Ja. Vielleicht zwei Sachen noch zu ergänzen, die mir jetzt gerade noch in den Sinn kommen, nach unserer Erfahrung. Wir bearbeiten Oka auch so ein bisschen in der Züchtung. Und das Erste ist, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wie das da mit diesen 10 Stunden ist. Also die Oka fruchten eigentlich im Kurztag, ja, eigentlich wirklich erst richtig im September, ab 10 Stunden. Und wie das dann, haben mich dann schon viele Leute gefragt, wie das dann im Ursprungsort ist, ob sie dann auch nur erst im Herbst fruchten und ob sie dann gegebenenfalls, wenn sie in höheren Lagen sind, gar nicht fruchten. Der Unterschied ist halt die geografische Lage. Da, wo sie herkommen aus den Anden, sind wir ganz nahe beim Äquator und da hast du eben das ganze Jahr genau diese 10 Stunden. Das heißt, dort beginnen sie eigentlich kontinuierlich mit dem Wachstum auch Knollen auszubilden und von daher gibt es dann auch größere Erträge. Das ist der begrenzende Faktor vieler Knollenpflanzen aus den Anden. Wir müssen sie bei uns dann langsam züchterisch dran gewöhnen, damit sie eben auch im Langtag oder im längeren Tag funktionieren. Und das wird sicher in der Oka-Züchtung in den nächsten Jahrzehnten auch der Fall sein. Wir versuchen da auch einen Beitrag zu leisten. Und das andere ist noch diese Hitzetoleranz, die so ein bisschen fehlt. Die gehen im Sommer bei uns nicht kaputt, aber die machen so nicht richtig vorwärts. Und dann beginnen sie Mitte August, Ende August wieder zu wachsen. Da werden sie zu einem wunderschönen Bodendecker. Und damit müssen wir einfach leben, dass sie im Sommer so ein bisschen ein kleines Tief haben. Umso besser, wenn man sie früh gepflanzt hat, Mitte Mai, dann hat man genug Zeit, dass sie sich von Mitte Mai bis zum Sommer noch so ein bisschen ausbreiten und etablieren konnten. Es schadet übrigens auch nicht, einfach mal ein paar Schaufeln Kompost oder Erde im August drüber zu werfen, wenn dann die Triebe können bis zu 50 cm oder noch länger lang werden, wenn der nämlich mit Erde bedeckt ist, wird der da, wo er mit Erde bedeckt ist, auch Knollen ansetzen. Also damit kann man den Ertrag dann auch unter diesen Kurztagsbedingungen deutlich noch erhöhen. Wie sehen die Jungpflanzen aus? Wie funktioniert die Jungpflanzenproduktion? Vielleicht zuerst die. Was für Jungpflanzen kommen von Lubera Edibles? Was muss dann der Produktionsgärtner topfen, damit am Schluss der Endkonsument seine Jungpflanze bekommt?
Also die blanke Anzucht der Jungpflanzen ist bei den Oka recht einfach. Also das ist relativ problemlos. Geschieht bei uns auch innerhalb von relativ kurzer Zeit. Also Oka werden bei uns ausschließlich als einjährige Pflanzen angeboten, als wie jedes Gemüse letztendlich auch. Und ist dann ab der 14. Kalenderwoche als Jungpflanze in unserem Standard 60er Tray verfügbar.
In was topfst du dann diese Jungpflanze? In was für eine Größe und wie lange geht es bis zum Verkauf?
Also wir machen sie bei Lubera in 1,3 Liter, aber denkbar ist eigentlich alles zwischen TB9 und 1,3 Liter. Und die Kultur geht eigentlich in einem beheizten oder temperierten Folienhaus bei uns circa 5 Wochen lang. Also irgendwas je nach Temperatur zwischen 4 und 6 Wochen dauert die Kulturzeit, bis sie verkauft werden kann.
Okay, jetzt das, glaube ich, jetzt haben wir so ein ziemlich zusammenhängendes Bild bei den Oka und jetzt dasselbe nochmals bei den Yakon. Das Kurzporträt bitte, Frederik.
Kurzporträt Yakon. Wie vorhin schon erwähnt, Yakon ist in derselben, kommt aus derselben Heimatregion wie die Oka und auch die Kartoffeln. Yakon hingegen ist von der Familienverwandtschaft noch am so am ehesten mit einer Sonnenblume und Sonnenblume bzw. auch den Topinambur verwandt oder auch den Dahlien. Das sieht man auch am ehesten an der Blüte, wenn es denn in Mitteleuropa eine Blüte gibt. Die gibt es meistens sehr, wenn überhaupt, erst sehr spät. Auch das Wuchscharakter kann man denen die Verwandtschaft ansehen. Also eine Yakon wird bei uns leicht bis zu 2 Meter groß. Sind dicke, krautige, behaarte Stiele. Und lieben einen vollsonnigen Standort. Können den auch besser ab als die Oka. Also zum vollen Ertrag ist es wirklich am besten, die in die volle Sonne zu pflanzen. Und was das Besondere eigentlich an den Yakon ist, die machen einen gigantischen Ertrag. Also wenn alles passt, die Bodenverhältnisse passen, die früh gepflanzt wurden, die ausreichend Wasser bekommen haben über Sommerhalbjahr, dann sind mehr als 10 Kilo überhaupt kein Problem pro Pflanze. Und die Knollen lassen sich dann auch noch entsprechend lange lagern. Also temperiert gelagert, bei ungefähr 2 Grad sind die über ein Jahr haltbar.
Wenn wir gerade bei deinen Spezialgebieten sind, wie werden sie gegessen?
gegessen kann man die Yakon kann man sehr vielseitig verwenden. Es gibt Leute, die es empfehlen, die direkt roh zu essen. Also dafür werden die Knollen direkt nach der Ernte gewaschen, geschält. Wie ein Apfel oder wie Obst einfach schälen, in dünne Scheiben schneiden und direkt essen. Man kann sie aber auch garen, man kann Saft draus gewinnen und man kann sie auch zu Püree verarbeiten. Also da sind die Einsatzmöglichkeiten in der Küche.
Süß-saure Küche auch, ja.
Ja, also die Yakon bringen, die Knollen an sich sind sehr süß. Also die bringen eine gute Süße mit und kann man dadurch natürlich auch, wenn man so süß-saure Küche oder entsprechend mit säuerlichen Komponenten sehr gut verarbeiten.
Okay. Wie werden Yakon im Garten angebaut und wo, Robert?
Ja, vieles davon hat Frederik schon erzählt. Also im Garten einen sonnigen Standort, einen tiefgründigen Standort, humoser Boden, weil, wie Frederik gesagt hat, bis zu 10 Kilo Ernte, die müssen ja auch irgendwo im Erdreich heranwachsen. Vollsonniger Standort, aber gleichzeitig auch ein hoher Wasserbedarf. Also wenn man die Pflanze anschaut mit der großen Blättern, mit der riesigen Blattmasse, die braucht auch Wasser. Also ich muss das irgendwie unter einen Hut bringen, sonniger Standort und Wasser, halt regelmäßig gießen und dann nicht zu früh ernten, würde ich sagen. Die Pflanze ist, wie man es von Dahlien kennt oder so, stirbt mit dem ersten Frost ab und ich würde erst dann ernten, weil solange noch die Pflanze am Leben ist, wird die Ernte auch größer. Von dem her einen ersten Frost abwarten und dann die Knollen ausgraben.
Okay, wie ist die Lagerfähigkeit der Knollen?
Sehr lange. Also wir haben sie bei Versuchsanbauen bei uns, bei Lubera, wenn wir sie geerntet haben und irgendwo im Gewächshaus rumliegen lassen oder in temperierten Räumen, geht das über Wochen oder Monate. Und wie Frederik hat es vorher gesagt, bei 2 Grad kann man sie bis zu einem Jahr lagern. Aber auch
ohne. Kannst du vielleicht da die Lagerfähigkeit mal noch vergleichen mit Süßkartoffeln? Also vielleicht von Oka und von Yacon?
Würde ich sagen, ist Oka und Yacon eigentlich problemlos. Auch Oka kann man auch mal bei 10 oder 15 Grad einige Wochen liegen lassen, passiert nichts. Wenn sie im Kühlschrank sind, bei 4, 5 Grad geht es über Monate. Das Gleiche ist bei Yacon auch. Süßkartoffel ist ein bisschen komplizierter. Da braucht man das Curing, dass sich die Schale erst ausbildet und Härte und die Fäulnis nicht reinkommt. Und dann, also das passiert ja, das Curing bei warmen Temperaturen und danach muss sie kühl gelagert werden. Also ist bei Yacon und Oka wesentlich einfacher und gebräuchlicher für den Hobbygärtner.
Also ich fasse mal zusammen, oder? Der USP von den beiden, also geschmacklich, dass sie Süße ganz deutlich reinbringen. Ähnlich wie natürlich die Süßkartoffel auch. Jetzt könnte man sagen, dann nehmen wir die Süßkartoffel. Aber sie sind vor allem in der Lagerung einfacher als die Süßkartoffel. Also bei Süßkartoffeln ist es so, schon jede Frucht ja nur ein bisschen. Und es ist fast nicht möglich, Süßkartoffeln zu ernten, ohne dass es ein bisschen Verletzung gibt. Jede Frucht, die ja nur ein bisschen verletzt ist, beginnt früher oder später zu faulen und eher früher als spät. Und genau das ist bei Oka und Yacon nicht der Fall. Also süß, einfach zu lagern, sehr einfach einzubauen, hohes Ertragspotenzial, vor allem bei der Yacon und bei den Oka vielleicht auch dieser Standort, dass man sie eben da pflanzen kann, wo man sonst fast nichts pflanzen kann, an den Schatten und Halbschatten.
Und im Gegensatz, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, im Gegensatz zu Kartoffel und Süßkartoffel, beide frisch verwendbar. Also ich kann beides frisch essen, ich muss es nicht kochen.
Ja, also ein riesen Vorteil, glaube ich. Und nochmal so ein Differenzierungsvorteil zu den Süßkartoffeln. Weil uns ist schon aufgefallen, wir haben die beiden Sorten auch schon zusammen mit Süßkartoffeln angeboten in Mixes. Und da ist dann längerfristig so ein bisschen die Tendenz, dass die Anzahl der Süßkartoffeln in der Mixen immer größer wird und der von Oka und Yacon tendenziell kleiner, weil es halt vielleicht zu wenig stark herausgearbeitet ist. Das ist 2 von den 3 sind süß, ja, und die ist für den Schatten und die Süßkartoffel, die braucht halt Sonne, Yacon auch, und süß ist die Yacon und die Süßkartoffel, aber der große Unterschied, diese Einfachheit und eben, dass sie frisch gegessen werden können, dass man sie direkt eben auch essen können, Oka als Snack, als säuerlicher Snack zusammen mit einem Dip, optisch natürlich auch sehr schön. Damit sind wir eigentlich bei der letzten Frage. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Wie kann man das verkaufen? Ja? Also wie grenzt man das zur Süßkartoffel, zur normalen Kartoffel ab? Wie bringt man den Konsumenten dazu, dass er diese neuen Erdfrüchte, Fruits of the Roots, sagen wir bei uns, wie bringen wir dazu, dass er das bei sich im Garten ausprobiert? Vielleicht du zuerst, Frederik.
Ja, es ist... Natürlich ist es ein bisschen Erklärungsbedarf, aber da kommt es auch wieder darauf an, dass man die trotzdem im Sortiment anbietet. Es ist einfach, die bekannteren Knollengemüsearten, nenne ich es jetzt mal so, verkaufen so die Besonderheiten auch mit. Und natürlich, es ist immer, es ist der fehlende Bekanntheitsgrad, weil es einfach in Mitteleuropa wenig bis gar nicht angebaut wird, also erwerbsmäßig angebaut wird und dadurch auch nicht verfügbar ist es nicht bekannt. Und um es dann doch in den Markt bringen zu können, empfehlen wir eben auch dann ein ganzes Sortiment von unterschiedlichen Wurzelfrüchten, also Knollengemüsen, anzubieten.
Robert, wie verkauft man Oka und Yacon?
Eigentlich ähnlich, wie Frederik schon gesagt hat. Ich glaube, das muss man ein bisschen den Kunden erklären. Man muss ein Etikett machen oder haben, wo das erklärt ist, was es ist, dass der Kunde das weiß. Zusammen mit anderen, zusammen mit Kartoffeln, zusammen mit Süßkartoffeln, vielleicht anderen Wurzelgemüsen oder mehrjährigen Wurzelgemüsen. Aber ich glaube, der Kunde will das und sucht nach sowas. Das ist, wie ich vorher gesagt habe, der will sich vom Nachbar unterscheiden. Oder mir ist jetzt aufgefallen, beim Samensortiment-Einkauf, dass im Samenbereich vor allem die Spezialitäten laufen und die 0815-Sorten schlechter laufen. Ich glaube, so kann das da auch sein, dass sowas vielleicht sogar mal besser laufen kann als eine normale Kartoffel in einem Gartencenter.
Okay, also gute Aussichten, probieren Sie es aus, Jungpflanzen zu produzieren, Jungpflanzen zu verkaufen von Oka und Jakon. Die kleinen Jungpflanzen für Ihre Produktion gibt es bei Lubera Edibles. Wenn Sie weitere Fragen haben, auch technischer Natur, zum Anbau, zu der Produktion von Oka und Jakon, wenden Sie sich bitte an frederik.vollert@luberaedibles.com und er wird dann die Fragen gegebenenfalls auch weiterleiten. Wenn Sie Interesse haben, noch mehr unser Gärtner-Podcast zu hören, dann hören Sie doch ran. Beim nächsten Podcast geht es dann ums Everveg, ums ewige Gemüse. Also wieder ein ganz interessantes Thema und ein neues Sortiment, das wir bei Lubera Edibles anbieten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, hören Sie mal wieder rein, gärten Sie weiter und haben Sie einen fruchtbaren Tag. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.